Am 6. September sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Das ist eine extrem spannende und wichtige Wahl, die nicht nur in Sachsen-Anhalt und nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus maximales Interesse erregt. Es geht darum, ob Sachsen-Anhalt weiter fest im demokratischen Lager stehen wird. Wir sprechen darüber mit Arning Willingmann, Spitzenkandidat der SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Moin und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und Jetzt mit einem sehr aktuellen Thema und einem Gast, der wirklich weiß, worüber wir jetzt reden und der in den nächsten Tagen noch einmal richtig im Mittelpunkt stehen wird.
Absolut, denn bei uns ist ein Professor und Minister gleichzeitig, Professor für Wirtschaftsrecht, ist das richtig?
Ja.
Und Minister für Umwelt, Energie, Wissenschaft und Klimaschutz. Also eine unglaublich breite Palette, die du abdeckst. Herzlich willkommen, Armin Willingmann.
Hallo Christoph, hallo Stefan.
Hallo Armin. Also das wird ein spannender Wahlabend werden in Sachsen-Anhalt in der Nacht davor. Wie schläfst du da eigentlich? Schläfst du entspannt? Schläfst du ein voller Erwartung und freudiger Erwartung? Schläfst du in banger Erwartung und tiefer Sorge? Schläfst du gar nicht? Was ist dein Tipp, was dich selbst angeht?
Schwer zu sagen. In der Situation war ich tatsächlich noch nie, dass man so erwartungsfroh ist auf den Ausgang einer Wahl, die man selbst ja maßgeblich mitgestaltet. Aber ich gehe mal davon aus, ich werde auf der einen Seite relativ tief schlafen, weil ich die letzten Monate sehr viel Zeit oder nicht sehr viel Zeit für den Schlaf hatte. Und das Zweite, ich mache keinen Hehl draus, dass ich natürlich auch mit einer gewissen Spannung darauf schaue. Nicht, weil ich Sorge trüge um die SPD, sondern insgesamt darum, dass es reicht für eine demokratische Mehrheit aus der Mitte heraus.
Aber in jedem Fall, wir halten schon mal fest als erstes Ergebnis unseres Gesprächs, wir können am Wahlabend einen ausgeschlafenen SPD-Kandidaten erwarten. Das Ergebnis, da gucken ganz viele sehr gespannt drauf. So etwas hatten wir ja auch noch nicht. Also nach den Prognosen steht die AfD vor sehr, sehr hohen Stimmengewinnen. Die CDU steht vor sehr, sehr hohen Stimmenverlusten. Die Linke ist sicher im Landtag. Bei der SPD sagen, wir führen dieses Gespräch ja zwei Wochen vorher, sagen die Umfragen, die ich kenne, ja, die ist drin, aber außerhalb der Knautschzone ist sie nicht. Und dann wird es weiter sehr eng werden, weil es noch ein paar Parteien gibt, die könnten reinkommen, vielleicht aber auch nicht. Also so etwas hatten wir noch nicht. Kannst du Wessis wie uns beiden mal erklären, wie diese Ausnahmesituation in Sachsen-Anhalt, naja, für uns nachvollziehbar wird?
Also das ist sicherlich nicht mit einer einzigen kurzen Begründung erläutert, wie es dazu kommen kann, dass tatsächlich bei uns eine als gesichert rechtsextremistisch angesehene Partei einen solchen Stimmenzuwachs hat. Denn das ist ja eine deutliche Verbesserung der AfD gegenüber der Landtagswahl von 2021. Und insgesamt auch eine Stimmungslage, das muss man ganz nüchtern sagen, die im Lande äußerst angespannt ist. Und zwar auf der einen Seite mit einer Jubel- und Hurra-Stimmung, fast Bewegungscharakter, zumindest simulierend, dass man doch irgendwie meint, da müsse man zugehören. Und das führt dann auch zu Stimmenzuwachs auf der Rechten. Und auf der anderen Seite eine bürgerliche, auch linke Mehrheit nach wie vor, die das auf jeden Fall verhindern will, aber sich auf verschiedene Parteien aufteilt. Und von denen müssen möglichst viele in den Landtag einziehen, denn das verhindert die Alleinregierung der AfD.
Jetzt möchte ich nochmal einhaken, was wäre denn wenn? Also was ist die Prognose von dem Spitzenkandidat der SPD? Was passiert, wenn die AfD tatsächlich 51% der Sitze bekommt?
Naja, das weiß man ziemlich genau. Im Januar hat die AfD ein sogenanntes Regierungsprogramm vorgelegt, das uns auf 156 Seiten zeigt, wie ein rechtsextremistisch durchorganisiertes Gemeinwesen dann aussieht. Und das kann man für jeden Politikbereich, und hier sitzen ja Politikexperten, das kann man für jeden Politikbereich durchdeklinieren. Das beginnt mit der größten Remigrationsoffensive, die deutsche Geschichte je gesehen hat, und setzt sich fort über den Umbau im Bereich der Vereinsförderung, der Kulturförderung, von denen zunächst eine patriotische Gesinnungsprüfung erwartet wird, geht weiter in den Umbau der Schulen, bei denen man separieren möchte, insbesondere Kinder mit ausländischem Hintergrund von solchen deutscher Abkunft. Im Wissenschaftsbereich wird man ganz erheblich das, was wir mit Wissenschaftsfreiheit umschreiben, einschränken, weil bestimmte Themen einfach nicht opportun sind. Also im Grunde muss man sagen, schaut mal nach Amerika, wie Trump seine USA umgebaut hat in der zweiten Amtszeit. Und dann seht ihr wesentliche Blaupausen für das, was die AfD bei uns vorhat. Und das kann man, wie gesagt, für alle Bereiche so weiterstricken. Das ist schon der Umbau einer Gesellschaft.
Deswegen komme ich noch mal auf den Punkt zurück. Wie kann ich mir das denn erklären? Also alle diese Punkte, die du sagst, und dazu könnte man ja noch ein paar andere hinzufügen, wie zum Beispiel, dass die AfD insgesamt eigentlich raus möchte aus der EU und. Alle diese Punkte insgesamt, die könnten eigentlich, naja, also bei der Bevölkerung, wie ich sie kenne und wie ich sie einschätze, nicht ernsthaft auf eine Mehrheit hoffen. Was ist es in Sachsen-Anhalt, was eine solche Situation erklären kann?
Also ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, diese 156 Seiten Regierungsprogramm haben die allermeisten Wählerinnen und Wähler nicht verinnerlicht. Die allermeisten kennen das Allerwenigste daraus. Es gibt einzelne Punkte, daran kann man sich
also echauffieren. Bei Programmen der SPD typischerweise auch
so. Ich habe davon gehört, aber ich wollte jetzt nicht so kritisch und schon gar nicht übermäßig selbstkritisch sein. Aber das ist schon so. Nur hier bei der AfD ist es ja etwas Besonderes. Man muss ja ehrlicherweise sagen, sie verschweigen uns nichts. Und sie werden ganz sicher, sollte es so kommen, wie Christoph, du gerade angedeutet hast, wir nehmen mal die Arbeitshypothese, sie ergreifen die Macht, dann werden sie uns sagen, wir haben euch genau das gesagt, was wir vorhaben. Und das ist ein durchgreifender Umbau der Gesellschaft. Und deshalb ist dieser Wahlkampf ein klein wenig atypisch. Denn neben der Tatsache, dass wir als SPD natürlich erklären müssen, wofür stehen wir und warum werben wir für die Wählers Stimme, müssen wir und sollten auch deutlich machen, wofür das andere steht. Denn das ist jetzt nicht mal eine Wahl mit der Begründung, lass die doch mal ran oder man könnte es doch einfach mal ausprobieren, ihr anderen wart jetzt lang genug dran, was man so gelegentlich am Wahlstand hört. Nicht? Sondern hier muss man ganz klar sagen, es ist schriftlich niedergelegt, wie dieser Umbau der Gesellschaft aussehen soll und da kann größter Schaden angerichtet werden.
Jetzt möchte ich einen Punkt davon aufgreifen und das ist das, was du als erstes gesagt hast zum Thema Remigration. Jetzt ist Sachsen-Anhalt eins der Bundesländer mit eigentlich einem der geringsten Ausländer- oder beziehungsweise Zuwanderungsraten in den vergangenen Jahren gewesen und trotzdem wird dieses Thema so extrem aufgebauscht. Wie kannst du dir das erklären? Angst vor dem Unbekannten? Was ist das? Ist dieses Problem da? Siehst du das bei dir in Wernigerode oder sagst du, eigentlich kriegen wir es mit der Integration in weiten Teilen gut hin, weil wir überschaubare Zahlen haben bei der Zuwanderung?
Also wir haben tatsächlich überschaubare Zahlen und sie sind, so wie sie sich ja insgesamt in der Bundesrepublik entwickelt haben, deutlich rückläufig. Hm. Und deshalb ist der Befund, Christoph, völlig richtig beschrieben. Eigentlich ist das kein Problem in Sachsen-Anhalt, aber wir müssen uns nichts vormachen. Die Informationsquellen der Menschen, die zur Wahl gehen und die auch eine gewisse Faszination für die AfD haben, das sind nicht die klassischen Medien, die wir kennen und die wir nutzen, sondern das sind Blasen, in denen man sich dort bewegt. Das sind Migrationserlebnisse und Migrationsgeschichten aus Metropolen, aus anderen Räumen, in denen tatsächlich Dinge vorkommen, das ist gar keine Frage. Und die werden einfach adaptiert.
Und wenn ich das recht verstanden habe, ist es so, dass in den Umfragen das Thema Zuwanderung tatsächlich als das größte Problem genannt wird.
Ja.
Ich habe aber in Vorbereitung auf unser Gespräch auch mir ein bisschen angeguckt, was findet man denn eigentlich so zur Bevölkerungsentwicklung in Sachsen-Anhalt? Danach würde ich sagen, das Problem ist eigentlich ein anderes. Es ist das höchste Durchschnittsalter unter den 16 Ländern. Es ist eine besonders niedrige Geburtenrate. Und wenn das so weitergeht, dann seid ihr ziemlich bald unter 2 Millionen Einwohnern in Sachsen-Anhalt. Und das muss einem ja dann tatsächlich Sorge machen. Das würde ich dann übrigens auch ausdrücklich verstehen, diese Sorge. Ich glaube nur auf die Frage, wie stelle ich mir meine Pflege im Alter vor, werde ich über kurz oder lang in Sachsen-Anhalt sagen müssen, das könnte schon sein, dass es jemand sein wird, der nicht in Deutschland geboren ist.
Das ist schon heute so. Und das ist ja auch gut so. Denn wir sind sehr froh darüber, dass wir in Sachsen-Anhalt eine hohe Anzahl von Fachkräften haben, auch und gerade im Pflege- und übrigens auch im medizinischen Versorgungsbereich, mit einem Migrationshintergrund. Die stellen auch durchaus Teile unserer medizinischen Versorgung im ländlichen Raum sicher. Deshalb ist also eine Migrationsoffensive oder eine Remigrationsoffensive an dieser Stelle geradezu töricht und wirft unglaubliche Probleme auf.
Was begegnet dir denn im Wahlkampf oder euch im Wahlkampf, wenn man auf diesen Sachverhalt aufmerksam macht? Denken wir uns diese Menschen weg? Wie sieht es dann eigentlich bei uns aus?
Das machen wir ja sichtbar, nicht? Da gibt es ganze Belegschaften, die ein Gruppenfoto schießen und dann schießen sie ein zweites Gruppenfoto und da fehlen alle die einen Migrationshintergrund haben. Dann stellt man auf einmal fest, dass er die Hälfte weg. Und natürlich auf die konkrete Ansprache des einzelnen Wählers, sag mal, du hast doch auch einen ausländischen Hausarzt, wird dann ja gerne gesagt, ja, der bleibt ja auch. Nicht? Der bleibt ja auch, es sollen ja nur die anderen weg. Das ist so eine Argumentation dabei. Und die zweite, die ist ja noch perfider, denn unser AfD-Spitzenkandidat verkündet ja allen Ernstes die Tatsache, dass man sich auch von den etwa syrischen Fachärzten trennen will, kann ja leicht dadurch kompensiert werden, dass man die aus Deutschland ausgewanderten Ärzte zurückholt, denn die würden doch ganz ohne Frage in ein AfD-regiertes Sachsen-Anhalt kommen wollen. Das ist blanker
Unfug. Da würden wir jetzt nicht automatisch drauf wetten. Ne?
Das ist blanker Unfug, aber da sieht man, dass die einfachen Lösungen offenbar verfangen und leider auch nicht zum Nachdenken anregen. Aber ich will das Thema tatsächlich nochmal aufgreifen. Stefan, du hast es ganz richtig gesagt. Wir sind mit 48 Jahren das Land mit dem höchsten Durchschnittsalter. Wir haben jetzt noch etwas über 2 Millionen Einwohner, wissen, dass in unserer Perspektive ab 2030 diese Zahl unter 2 Millionen fällt. Und wir haben noch etwa 12.300 Geburten pro Jahr. Das ist der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Es sind zu wenige. Und während auf der einen Seite man auf der rechten davon schwadroniert, wer alles das Land verlassen soll, meldet sich händeringend die Wirtschaft und sagt, liebe Leute, wir brauchen mehr, wir brauchen Fachkräfte. Vor allen Dingen brauchen wir qualifizierten Zuzug und Zuwanderung. Denn das, was wir an Wohlstand erarbeitet haben, das, was wir an industrieller Leistung im Lande haben, können wir mit den Fachkräften deutscher Herkunft nicht mehr abdecken. Und deshalb muss man immer wieder auch darauf aufmerksam machen, auch gegen Mainstream, gegen rechten Mainstream, wir brauchen Zuwanderung und nicht ein Abschreckungsszenario, das die Menschen dazu verleitet, einen Bogen um Sachsen-Anhalt zu machen.
Ja, und ich meine, das würden ja wahrscheinlich auch, wenn du es so im 1:1 Kontakt hast, die allermeisten dir bestätigen. Das ist ja eine Frage schlichtweg des gesunden Menschenverstandes. Stichwort Wirtschaft nochmal. Bekennt die denn klar Farbe? Also sagt die, Leute, seid vorsichtig. Wir sägen hier an einem Ast, auf dem wir sitzen, oder hält sie sich vornehm zurück?
Ich bin durchaus angetan von der Art und Weise, wie sich die Wirtschaftsverbände bei uns melden, jedenfalls die allermeisten. Auch da will ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen für alle. Aber die großen Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände machen auf dieses Dilemma der AfD-Problematik aufmerksam und damit eben auch darauf, dass wir mit einer solchen Politik für die Wirtschaft die Situation schlagartig verschlechtern und die Perspektive, die von den Rechten aufgemacht wird, in 20 Jahren würde mit hinreichender Geburtenquote, die steigen soll unter ihrer Regierung, das alles ausgeglichen werden können. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung.
Ja, vor allen Dingen nicht wirklich realistisch. Ne? Ja,
das ist absurd. Ich möchte mal auf ein Thema kommen. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind uns den Zahlen bewusst und wir sind uns ziemlich sicher, dass das hochproblematisch ist, wenn die AfD tatsächlich eine Regierung stellen würde. Wir haben ja zweifelsfrei ein Kommunikationsproblem. Also wir erreichen wahnsinnig viele Menschen nicht, gerade in Sachsen-Anhalt, aber auch in vielen westdeutschen Ländern ist das so. Und diese Zahl steigt und steigt und steigt derjenigen, die wir nicht erreichen mit normalen, ich sag mal, Medien oder mit faktenbasierter Politik, sondern Einzelfallgeschichten verfangen. Wie gehen wir denn damit um? Also gefühlt haben wir keinen größeren Schlachtplan als Demokraten, als zu sagen, wir müssen mehr mit den Menschen ins direkte Gespräch gehen. Und das ist ja irgendwie medienpolitisch noch eine sehr, sehr schwache Antwort. Also wie stellen wir uns dagegen auf? Was sind eure Ideen?
Also eins ist mal völlig klar, dass wir über viele Jahre ich sag's mal nur für Sachsen-Anhalt, ein Stück weit den Blick dafür verloren haben, dass dieses Problem, das in Wirklichkeit keins ist, aber als solches wahrgenommen wird, von uns negiert wurde. Wir haben das nicht hinreichend wahrgenommen als ein tatsächliches Problem. Du meinst
die Frage der Zuwanderung.
Ich meine das Problem der Zuwanderung und dieses Perhoreszieren der Migration. Also diese Tatsache.
Das musst du mir jetzt übersetzen. Ich habe normalerweise hier die Planstelle schwierige Worte für unsere Gäste außerhalb dieses Raums zu übersetzen, aber das weiß ich
versuche es mal sehr, sehr umgangssprachlich. Ja, also dieses Überdramatisieren einer Situation, die de facto ja nicht da ist. Tatsache ist, an den Zahlen in Bezug auf Migration ändert sich überhaupt nichts. Die Zahlen sind in Sachsen-Anhalt sehr, sehr überschaubar. Und auch eine Kriminalität, die davon ausgeht, sie ist vorhanden, aber sie ist nicht in einer nennenswerten Größenordnung. Und das führt gleichwohl nicht dazu, dass man das realistisch einschätzt, sondern man zieht Informationen aus anderen Bereichen zusammen, versucht damit das Problem zu umschreiben. Und was wir unterschätzt haben, ist, dass die Menschen das eben als Unsicherheitsgefühl erleben. Und wir versuchen rational auf ein Thema zu reagieren, was de facto für die Menschen aber ein hochst emotionales ist. Ich traue mich abends nicht mehr auf die Straße, ist ein beliebter Satz, der auch im Wahlkampf gerne von den Rechten benutzt wird. Aber es nützt ja nichts, ob das faktisch stimmt oder ob das nur ein Gefühl ist. Tatsache ist, dass die Menschen sich es jedenfalls so fühlen, dass sie nicht nach draußen gehen wollen. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle einfach mal bekennen, wir haben da zu lange wahrscheinlich zu rational drauf reagiert. Man hätte ein Stück weit das noch zulassen müssen, auch solche Ängste mal ernst zu nehmen und zu versuchen, sie dann besser zu beschreiben. Und ich glaube nach wie vor, dass was wir als Sozialdemokratie in der Anfangsphase der AfD zu sehr haben laufen lassen, die Thematik, das wird sich schon wieder so erledigen, wie auch bei anderen rechtsextremistischen Parteien. Ich erinnere, selbst in der niedersächsischen Geschichte gab es einen NPD-Hype, so Ende der 60er Jahre. Wir haben in der
Niedersachsen war so die Heimat der NPD.
Ich hätte mich nicht getraut, es zu sagen, aber tatsächlich ist einem das ja aus der Geschichte bekannt. Und bekannt sind einem DVU, Republikaner und andere. Die haben sich alle in dem Moment, in dem sie sich ultra radikalisierten, und unsere AfD hat sich weiter radikalisiert, indem sie auch Sprache etwa der NS-Zeit übernommen haben, ins Abseits gestellt. Das war dann immer das Ende dieser Parteien. Je weiter sie nach rechts außen rutschten, umso schneller war die Bundesbevölkerung bereit, Abstand zu nehmen. Die AfD ist der Gegenentwurf. Die AfD radikalisiert sich in ihrer Sprache, in ihrer Politik in den letzten Monaten immer mehr. Und es scheint nicht abzuschrecken, sondern es ist tatsächlich von einer eigenen Faszination, jedenfalls für viele Wählerinnen und Wähler.
Nun ist ja der Blick auf die Konkurrenz das eine, aber auf sich selbst muss man ja auch gucken. Was sind so, würdest du sagen, die drei wichtigsten Aussagen, mit denen du zum Beispiel im Wahlkampf jetzt unterwegs bist?
Also wir müssen ganz klar sagen, wir haben in Sachsen-Anhalt ein echtes Stadt-Land-Dilemma. Das besteht schlicht darin, dass bei uns der ländliche Raum sich besonders abgehängt fühlt und wir auch einfach feststellen müssen, durch Reduktion der Bevölkerung, durch Wegzug, dass diese ländlichen Räume in der Versorgung, das heißt vor allen Dingen Kita, Schule, Krankenversorgung, ein Stück weit hinter den beiden Großstädten Magdeburg und Halle zurückbleiben. Und den Menschen deutlich zu machen, dass wir hier im ländlichen Raum weiter Wert darauf legen, dass es eine anständige Kita-Versorgung gibt und es deshalb attraktiv bleibt, auch für junge Familien in den ländlichen Raum zu ziehen und nicht alle in die urbanen Ballungszentren. Dasselbe gilt für die Schule mit einem vernünftigen Schulangebot, auch kleinerer Schulen, aber jedenfalls gut über das Land verteilt. Und das große Thema Krankenversorgung, wie stellt man Krankenversorgung im ländlichen Raum sicher, wenn sich Ärzte nicht finden, um dort eigene Praxen zu eröffnen, wenn Krankenhäuser im Grunde nicht mehr rentabel arbeiten können. Und diese Themen erwarten die Menschen auch von der Sozialdemokratie. Das ist Teil unserer DNA. Familienfreundlichkeit.
Und das sind tatsächlich auch Schlüsselfragen für Menschen, die im ländlichen Raum arbeiten.
Und da haben wir ja Angebote für. Wir müssen ja sagen, das ist so etwas, was so gar nicht zur Geschichte passt, die die Rechte gerne verbreitet. Seit 30 Jahren gehe alles Mögliche den Bach runter und nichts funktioniere in Sachsen-Anhalt. Wir sind ein Land mit einer exzellenten Kindertagesstättenversorgung. Das ist deutlich besser als in den meisten westdeutschen Bundesländern. Das hat eine lange Tradition, die auch aus der Vorwiedervereinigungszeit stammt. und dazu führt, dass wir für nahezu 60% der 0- bis 3-Jährigen, also die typische Krippe, ein Angebot unterbreiten können und für 96% der Kinder von 3 bis zum 6. Lebensjahr. Das ist nicht nur für Familienfreundlichkeit ein wichtiges Argument, das ist für mich auch ein echtes Werbeargument für die Wirtschaft.
Also ein klarer Fokus auf ländlichen Raum.
Ganz klar.
Und zu sagen, wir wollen, und wir haben auch Ideen dafür, wie ganz Menschen klar. in der Fläche von Sachsen-Anhalt, und die ist groß. So ist es. Wenn ich da gelegentlich durchgefahren bin, hatte ich den Eindruck, die ist richtig groß. Ja. Also wie die sicher und gut leben können.
Ganz wichtig.
Wäre so der zweite Schwerpunkt?
Der zweite Schwerpunkt ist ganz klar, wie kriegen wir in unserem Land Ansiedlung hin? Sachsen-Anhalt leidet sehr darunter, kein DAX-geführtes oder DAX-notiertes Unternehmen zu haben. Aber wir haben eine jetzt langsam keimende Start-up-Kultur, Gründerkultur, die sich bei uns vor allen Dingen aus den Hochschulen heraus entwickelt. Wir leisten uns für die Größe unseres Landes mit 7 staatlich finanzierten Hochschulen ein relativ breites System. Stammt noch aus der Euphorie der frühen 90er Jahre, hilft uns jetzt aber enorm, denn dort wird in Forschung und Entwicklung investiert, auch in Kooperation mit
Unternehmen. Und das ist richtig jetzt schon spürbar.
Das merken wir, deshalb haben wir jetzt die ersten Ausgründungen daraus, und wir merken vor allen Dingen auch, dass die Unternehmen inzwischen gewohnt sind, mit unseren Hochschulen, mit den Universitäten gemeinsame Entwicklungsprojekte zu machen. Wenig eigene Forschung in den Unternehmen, dazu sind sie zu klein, aber sehr interessiert an Verbund und an Kooperationsforschung. Das wiederum generiert interessante Ansiedlungen, interessante Arbeitsplätze, auch die besser dotierten, denn das ist ja gerade der Grund, wie wir versuchen, junge Menschen bei uns im Lande zu halten, weg vom Billiglohnland.
Und man muss vielleicht auch noch sagen, ihr hattet echt Pech, dass diese Ansiedlung von Intel in der Nähe von Magdeburg, die sicherlich landesweit etwas bewirkt hätte, dass das geplatzt ist, aber ohne, wenn ich das recht verstanden habe, dass irgendjemand in Sachsen-Anhalt sich deswegen irgendetwas vorwerfen muss, sondern es war einfach die einsame Entscheidung irgendwo an der Spitze eines riesengroßen Konzerns.
Ne? Ja, so ist es. Also Intel lief noch an, da war ich noch Wirtschaftsminister, ist dann weitergeführt worden in dieser Legislatur. Wir haben wirklich alles getan. Erstmal uns durchzusetzen in dem Ringen um den Standort, denn da gab es durchaus reputierliche Mitbewerber, auch in der Bundesrepublik, sich da durchzusetzen und dann im Grunde den Teppich auszurollen. Intel hätte relativ mühelos dort anfangen können.
Seid ihr denn jetzt bei der Gelegenheit auf den Geschmack gekommen und würdest du sagen, also in der nächsten Legislaturperiode, dann geht das Spiel von vorne los und dann versuchen wir mal in solchen Branchen auch wirklich im weltweiten Wettbewerb zu zeigen, hallo, wir haben da ganz schön was anzubieten.
Ja, denn das war ja das Interessante. Intel hat uns ja tatsächlich auf die weltweite Karte gesetzt, Stefan. Und das Interessante war, dass jetzt auf einmal geguckt wurde, Mensch, in Sachsen-Anhalt kann man ja auch was mit Halbleiterproduktion, auch mit Halbleiterforschung machen. Ich habe dafür gesorgt, dass wir das an den Universitäten mit begleiten und zugleich entwickeln wir das Gelände, das ursprünglich als Intel-Gelände werden sollte, zum sogenannten Hightech-Park. Das ist ein vom Land jetzt im Grunde hergerichtetes Gelände für die Ansiedlung solcher Unternehmen. Und da gibt es tatsächlich jetzt die ersten Anfragen. Ursprüngliche stammten noch aus der Kombination, wenn Intel kommt, kommen wir auch. Jetzt melden sich Unternehmen, sagen, wir kommen auch ohne Intel, weil wir die Bedingungen dort für gut halten. Also das ist durchaus etwas, wo wir auf unsere Zukunft bauen können.
Ich bin ja Abgeordneter im, ich sag mal, ehemaligen Zonenrandgebiet. Landkreis Goslar ist meine Heimat. Und da merken wir das natürlich auch relativ intensiv. Und wir werden auch von Betrieben damit konfrontiert, die sagen, ich könnte meinen Standort hier halten, aber in Sachsen-Anhalt ist es auch sehr attraktiv für uns tatsächlich. Ne? Also wir reden über GRW oder ähnliche Förderkonzepte auch, aber auch eine aktive Ansiedlungspolitik.
Jetzt müsstest du vielleicht der verehrten Zuschauer- und Zuhörerschaft nochmal sagen, was genau war nochmal GRW?
GRW ist im Endeffekt Strukturpolitik, möchte ich es mal nennen. Und dort gibt es dann unterschiedliche Förderkulissen, je nachdem, wie strukturell stark ein Gebiet aufgestellt ist, wirtschaftlich stark. Und je nachdem kann man dann für Neuansiedlungen bis zu 35%, glaube ich,
von der Größe ab.
Bekommen und sogar für klimaneutrale Maßnahmen sogar noch mehr, wenn die klimafreundlich sind. Und in Sachsen-Anhalt ist man in weiten Teilen halt dort von der Förderkulisse etwas besser aufgestellt, wenn man eine Neuansiedlung macht. Und das führt natürlich auch dazu, wenn das dann vor Ort eng begleitet wird, und das ist zumindest meine Erfahrung, dass es in Sachsen-Anhalt die Wirtschaftsförderung allgemein gut klappt, dass dann Betriebe natürlich auch sagen, nee, das ist dort attraktiver, ich siedle mich dort gerne an. Also ich nehme das so wahr, dass Sachsen-Anhalt jetzt nicht irgendwie eingestaubt ist oder so, sondern eigentlich sehr, sehr stark an sich arbeitet, im Kommen auch ist. Und wir da in Niedersachsen einen starken Nachbarn haben und nicht irgendwie ein Land neben uns, was auf Landwirtschaft setzt, und dann war es das irgendwie, ne? Und jetzt bin ich selber Landwirt, also ich darf das sagen.
Ja, ja. Also es ist tatsächlich so, das habe ich auch in meiner Wirtschaftsministerzeit gemacht, diese GRW-Förderung spielt eine Rolle. Ohne Frage, sie spielt allerdings auch sehr stark für unsere Bestandsunternehmen eine Rolle. Wir machen da ja sehr viel auch an Investitionsförderung rüber. Was in Sachsen-Anhalt wirklich funktioniert, wir haben Fläche und wir haben in allen Landkreisen hochmotivierte Wirtschaftsförderung, weil die alle dasselbe Problem haben. Denen blutet die Fläche aus, weil die Menschen weggehen, wenn dort keine Arbeitsplätze entstehen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, den Beweis zu erbringen, dass man das Unternehmen, das viele Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter mit dem Auto gut in Niedersachsen erreichen können, um dort zu arbeiten und abends nach Hause zurückzukommen, wenn wir nicht den Beweis erbringen können, das kann man bei uns auch. Man kann auch bei uns ansiedeln. Du hast es ja beschrieben, du kommst sozusagen aus dem Westharz, ich lebe im Ostharz. Und der Motor, der oder das Unternehmen, das dann für uns alle immer gleichermaßen prägend ist, ist natürlich VW. Und wenn in Wolfsburg der Beschäftigungsstaubsauger angeschmissen wurde, dann haben die Fachkräfte aus Sachsen-Anhalt rausgesaugt. Und zwar sowohl unsere Absolventinnen und Absolventen von den Hochschulen direkt, als eben auch solche aus den Industriebetrieben. Und da müssen wir ein Zeichen gegensetzen. Und deshalb funktioniert das mit der Ansiedlungspolitik. Das haben wirklich bei uns alle begriffen.
Und es ist, glaube ich, auch schlau, nicht nur auf den einen großen Wurf zu setzen, sondern dann im Zweifel auch lieber organisch wachsen zu wollen. Aber was mir bei der Gelegenheit nochmal auffällt, ich komme nochmal zurück auf die Landtagswahlen. Wenn die Wirtschaft sagt, Vorsicht an der Bahnsteigkante, das wird alles mit der wirtschaftlichen Entwicklung schwieriger, wenn ihr rechts wählt, dass das nicht stärker dann auch Widerhall findet.
Schauen wir mal, wie es dann tatsächlich in der Wahlkabine aussieht. Ich bin immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass das, was wir im Moment als sehr, sehr hohe Prognosen haben für die AfD, dann unter den besonderen Bedingungen einer Entscheidung in der Wahlkabine auch tatsächlich Bestand hat. Denn eins ist ja ganz klar, die AfD hat im Moment deshalb auch eine gewisse Attraktivität, weil sie alles an Unzufriedenheit bündelt und dabei natürlich allen alles verspricht. Nun gibt es für die Gründe, die dazu führen, warum man unzufrieden ist, sind sehr vielfältig. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere in der Wahlkabine am Ende des Tages doch sagt, also naja, das ist zwar jetzt nicht so, wie ich es mir hier wünsche, aber ich will jetzt auch nicht zum rechtsextremen Experimentierfeld der Bundesrepublik werden. Und deshalb bin ich da durchaus optimistisch.
Ja, vor allen Dingen denke ich, also wenn ich nach den Interessen von vielen Menschen in Sachsen-Anhalt gehen würde, soweit ich mich da reindenken kann, nach den Interessen, wie man eigentlich in der Zukunft gut leben kann, würde ich schon mal was drauf geben, was Wirtschaft sagt, oder?
Ja, ja, natürlich, zumal das ja für viele die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind. Und deshalb, ich bin davon überzeugt, dass das eine ganz große Rolle
spielt. Wie ist eigentlich die Stimmung so bei euch im Moment? Ist das aggressiv? Ist es sachlich, ruhig und freundlich? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich empfinde eine extreme Polarisierung. Wir haben auf der einen Seite tatsächlich die auf der rechten Seite das Gefühl haben, Mensch, das ist jetzt quasi ein Durchmarsch. Also die Machtergreifung ist nah.
Also die können vor Kraft nicht laufen.
Die können vor Kraft nicht, kommen nicht durch die Tür, genau so ist es. Und es gibt die anderen, und das ist, ich betone das nochmal, das ist die Mehrheit, die sagt, wir wollen das nicht. Und das ist auch eine scharfe Abgrenzung. Die Abgrenzung lautet nicht, mit ein paar Sachen könnte ich mich noch identifizieren und vielleicht kann man das inkludieren in unser Programm, sondern es ist eine randscharfe Abgrenzung, die führt inzwischen
auch bei der, auch bei der Union? Ich kann mich von früher erinnern, da war man sich immer nicht so ganz sicher, wenn man an die Union in Sachsen-Anhalt gedacht hat.
Der Befund ist nicht falsch. Richtig ist, dass in den Reihen der Union und auch gerade in der Landtagsfraktion immer wieder der ein oder andere irrlichtert und offenbar die Vorstellung hat, dass die AfD irgendetwas vom Fleisch des eigenen Fleisches sei. Aber ich vertraue an dieser Stelle tatsächlich auf den Spitzenkandidaten. Schon damals auf Rainer Haseloff, und Stefan, du hast ihn ja bestens gekannt, der wirklich ohne Fehl und Tadel einen klaren Kurs.
Einer meiner Lieblingskollegen, kann ich sagen.
Ja. Ich richte es ihm gerne nochmal aus. Der hat ohne Fehl und Tadel einen ganz klaren Kurs gehabt. Auch gegen die eigenen Irrlichter in der Partei. Mit dieser AfD gibt es keine Zusammenarbeit. Und auch sein Nachfolger Sven Schulze, jetzt erst sehr kurz im Amt, auch noch ein bisschen in der Learner-Phase, hält diesen Kurs. Und darauf müssen wir erstmal vertrauen. Das ist gar keine Frage. Und ganz grundsätzlich gilt, die übergroße Mehrheit der CDU-Wählerinnen und Wähler will keine Zusammenarbeit.
Wenn ich mir vorstelle, so ein extrem stark polarisierter Wahlkampf und dann jemand wie Armin Willingmann, der nun wirklich sehr sachlich ist, der ganz bestimmt nicht polarisiert, sondern der auf Argumente setzt. Wie geht das?
Ist schwer, weil gelegentlich erwartet wird, Mensch, wo ist denn jetzt die Rampensau? Warum kann der nicht auch auf T-Shirts seinen Konterfei drucken und vielleicht noch ein Autogramm dazu schreiben? Wo sind die Selfies mit dem ergrauten älteren Herrn? Aber vielleicht ist auch genau das richtig. In dieser Situation, die auch personell sehr polarisiert. Wir haben einen Spitzenkandidaten der AfD, ist in dem Jahr geboren, in dem ich angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe in Ostdeutschland angefangen zu arbeiten. Das heißt, wenn der von der Zeit vor 1991 berichtet, dann ist das für ihn pränatal. Für mich war das aber eine Zeit, in der bin ich groß geworden, habe ich mein Studium absolviert und bin dann in die neuen Bundesländer gekommen. Zunächst nach Rostock, dann schon 1999 nach Sachsen-Anhalt. Also das ist einfach ein völlig unterschiedlicher Erfahrungshintergrund. Und auch den will ich nach außen durchaus vertreten. Und auch mit dem werben wir. Wir werben mit dem Willingmann Erfahrung statt Experimente, weil wir einfach sagen, es gibt in dieser Bevölkerung eine Menge Menschen, die auch einen ruhigen Pol in dieser Regierung wollen und einen mit Erfahrung.
Und ich meine, es gilt ja nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern weit darüber hinaus. Eigentlich sollte man meinen, dass in diesen unruhigen Zeiten Seriosität und Kompetenz eher an Bedeutung gewinnen und auch eher Zuspruch haben sollten. Aber interessanterweise, wie gesagt, nicht nur in Sachsen-Anhalt stellt man fest, dieses Übertourige und dieser rasenschnellen Veränderung, das wird dann eher begleitet von einer zunehmenden Polarisierung in der Politik sowieso. Also ich finde ja auch, mir persönlich ist mir dieses Gegenmodell auch wirklich sehr viel näher. Mhm. Der gesunde Menschenverstand, über den ich nochmal spreche, der spricht eigentlich dafür, dass man in solchen Zeiten schon mal genauer hinhören sollte. Ne?
Zumal wir an dieser Stelle ja auch gesagt haben, wir wollen ja demokratisch zusammenarbeiten. Ich mache auch keinen Hehl draus. Wir alle haben auch andere Wahlkämpfe erlebt. Ihr in Niedersachsen, ich in Sachsen-Anhalt, wir alle in der Bundesrepublik. Es gibt diesmal ein klares Bekenntnis der SPD, diese Koalition fortzusetzen, jedenfalls die Zusammenarbeit mit der CDU. Weil wir an dieser Stelle auch sagen, wir verstehen uns als Demokraten in der Mitte mit unterschiedlichem Profil, mit unterschiedlichem Programm, aber mit dem gleichen Anspruch, dieses Land weiter zu gestalten. Und deshalb gibt es an dieser Stelle auch für mich gar kein Wanken. Mit einer weiterhin seriös auftretenden CDU wird selbstverständlich eine Zusammenarbeit geben.
Ja, nun gibt es allerdings keine Umfrage, die sagt, dass diese Konstellation eine Chance hätte, sondern ob man will oder will nicht, da muss man immer die Linke mitdenken. Das gilt für die SPD und das gilt vor allen Dingen auch für die Union, die da sicherlich noch ein ganz anderes Problemchen damit hat. Wie soll das denn funktionieren?
Das müssen wir uns dann mal anschauen. Interessanterweise haben wir ja in Mitteldeutschland schon Länder, in denen das praktiziert wird, in unterschiedlichen Minderheitskonstellationen. Und die ist tatsächlich sehr, sehr von der jeweiligen Konstellation abhängig. Michael Kretschmer muss es in Sachsen auch schon. Und in Thüringen haben wir ja einen Patt zwischen Regierung und Opposition. Da funktioniert auch so eine Konstellation. Mit der Linken zusammenzuarbeiten ist, glaube ich, für die Konservativen, für die CDU ohne Frage ein Problem, aber kein unlösbares. Und für uns Sozialdemokraten ist es auch kein unlösbares Problem. Und nun kommt noch hinzu, dass die Linke in Sachsen-Anhalt einen ausgesprochen vorsichtigen und also sagen wir mal auch wenig klassenkämpferischen Ansatz fehlt. Und deshalb, ich glaube, dass man am Schluss in Verantwortung für die Demokratie und für die weitere Entwicklung Sachsen-Anhalts auch so eine Konstellation wird denken können müssen. Aber dann schauen wir mal, wie viel davon erforderlich wird.
Wie viel ist denn vielleicht gar nicht Landesthema in diesem Wahlkampf, sondern wie oft wirst du, wenn du jetzt an der Haustür klingelst, wie oft wirst du eigentlich mit Themen konfrontiert, mit denen du als Landespolitiker, Landesminister gar nichts zu tun hast? Also mir begegnet das im Kommunalwahlkampf die ganze Zeit. Es geht nicht um die örtliche Straße, es geht nicht um Rathauspolitik, sondern es geht eigentlich immer um bundespolitische Themen. Wie sieht das bei euch aus?
Es ist genau so. Christoph, das ist ganz genau so. Wobei ich aus meinen Wahlkämpfen, ich bin ja auch Stadtrat in Wernigerode,
du hast zwei Wahlkämpfe gerade.
Nee, den Kommunal haben wir hinter uns. Aber da ist es tatsächlich so, da interessiert dann tatsächlich noch der örtliche Wirkungskreis. Da ist man durchaus interessiert an den weiteren Dingen. Aber es sprenkelt der Bund ein. In der Landtagswahl ist es übergroß. Übergroß. Und das liegt natürlich auch ein Stück weit an Besonderheiten der aktuellen Bundespolitik, die ja unter einem sehr, sehr großen Reformdruck lebt und gestaltet wird und dadurch immer wieder neue Themen auch aufruft, die im Moment in Berlin ohne Frage auch nach Lösungen rufen, die uns aber mitunter im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt auf die Füße fallen. Das muss man ganz klar sagen. Und zwar beiden auf die Füße fallen. Den beiden Parteien, die im Moment im Bund die Regierung bilden und die Koalition gebildet haben, denen fallen natürlich jetzt solche Reformpakete zur Gesundheitsreform, zur Rentenreform, jetzt auch die Steuerreform. Lars hat ja noch Neues dazu vorgelegt. Das fällt uns, oder das wird sofort durchleuchtet und es fällt uns sofort auf die Füße, wenn man den Eindruck gewinnt, Mensch, da schneiden wir jetzt aber schlecht bei ab. Und das muss man ganz nüchtern sagen.
Das ist so. Gleichzeitig ist es auch so, irgendwann müssen die Berliner auch ein paar Strukturfragen beantworten. Ja. Am besten, sie beantworten sie richtig.
Ja,
so ist das. Kann man das schon sagen.
So ist das. Nein, und ich will da auch gar nicht in ein permanentes Spannungsfeld zu Berlin, aber man muss natürlich umgekehrt sagen, und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir im Kommunalwahlkampf auch, die Menschen erwarten natürlich bei dir vor Ort auch, vor allen Dingen, wenn du in Doppelrolle bist als Kommunalvertreter und als Landtagsabgeordneter, dass du vor Ort ein Stück weit diese kommunalen Interessen in den Landtag hineinträgst. Und das ist ja auch völlig naheliegend. Und so erwartet man natürlich auch von einem Spitzenkandidaten der SPD in Sachsen-Anhalt, dass er zunächst mal die Interessen der SPD in Sachsen-Anhalt nach vorne schiebt und sagt, Mensch, da haben wir jetzt aber ein Problem mit. Ich will das an einer Stelle sagen. Ein unglaublich emotionales Thema ist die Frage, ob man nach 45 Beitragsjahren in der gesetzlichen Rentenversicherung eine abschlussfreie Rente bekommen darf oder nicht. Das spielt in einem Land, in dem über 95% der Menschen von der gesetzlichen Rente im Alter leben, eine übergroße Rolle. Und wir haben noch sehr, sehr viele Erwerbsbiografien, in denen man auf 45 Jahre kommen kann. Dann zu sagen, das muss sich aber nach hinten noch weiter verlängern, auch wenn es da lange Übergangsfristen gibt und so einen riesen Erklärungsaufwand, das ist ein hochemotionales Thema. Und damit kann man ganz schnell Stimmung machen.
Ja, zumal es eben Berufe gibt, da kannst du unter normalen Bedingungen gar nicht auf deine 45 Jahre kommen.
So ist das.
Und? Also um einen weiteren Harzer zu zitieren, Sigmar Gabriel, der hat gesagt, er würde sich nicht wünschen, dass eine 65-jährige Krankenschwester ihn aus dem Krankenbett heben muss. Das würde er sich nicht für sich wünschen und für die Krankenschwester auch nicht. Das ist nur ein schönes Beispiel.
Ein bedrohliches geradezu. Also insoweit verstehe ich das auch, finde ich auch sehr rücksichtsvoll vom Sigmar, dass er genau diesen Aspekt gebracht hat.
Ja, das bringt es ja auf den Punkt.
Ja, oder man kann ja noch einen dazu bringen. Das Kuriose ist ja, dass bei dieser Regelung, wenn wir sie lebensaltersbasiert machen, auf einmal insbesondere Akademikerinnen und Akademiker privilegiert werden, die üblicherweise relativ spät ins Erwerbsleben eintreten und dann natürlich nicht mehr bei einer beitragsjahrbezogenen, sondern einer lebensaltersbezogenen Rente einfach in Anführungsstrichen früher in Rente gehen können. Das ist etwas, was einfach Gesellschaft spaltet und das ist ungeschickt. Will ich einfach mal so als Beispiel nennen und darüber diskutiert man dann an der Tür, am Wahlstand und so weiter.
Ich glaube, das wird uns auch noch beschäftigen.
Ja.
Jetzt würde ich gerne nochmal an den Ausgangspunkt zurückkommen. Da hatten wir gehört, also Armin Willingmann hat einen tiefen, traumlosen, guten Schlaf vor dem Wahltag. Jetzt sind wir einige Stunden weiter. Es ist 15 Uhr. Armin Willingmann hatte wahrscheinlich auch ein Mittagsnickerchen. Das wünsche ich ihm jedenfalls. Wie sieht dein Tag aus? Bleibst du dann gemütlich zu Hause oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, Stefan, da kannst du dich bestens daran erinnern. Das ist nämlich kurioserweise, glaube ich, sehr harmonisiert und vereinheitlicht in der Bundesrepublik, dass diejenigen, die ganz oben auf dem Stimmzettel stehen, sich dann natürlich so etwa ab 15 Uhr in Richtung Landtag begeben und dort schauen, wo sind jetzt die entsprechenden Medieneinrichtungen aufgebaut, wo treffen sich die Parteivorstände und jene, die gemeinsam schauen, gibt es schon erste vorsichtige Prognosen, kann man schon etwas ableiten und die natürlich auch ein Stück weit gemeinsam das Schicksal leiden wollen, das dann um 18 Uhr auf uns wartet.
Und danach? Also im Grunde will ich darauf hinaus, gehst du dann noch in die Kneipe und trinkst 5 Bier
ja.
Oder bereitest du dich auf einen arbeitsreichen Montag vor, wie kann ich mir das vorstellen?
Also man kann normalerweise davon ausgehen, dass wir diesen Abend im Wesentlichen mit den Medien verbringen. Also jedenfalls würde ich mal meinen, nach dem Zeitplan, den ich bisher kenne, etwa bis 21 Uhr. Weil man, nachdem die Ergebnisse also zunächst ja mit der Prognose, dann mit den Hochrechnungen einlaufen, zu allem und jedem nochmal um Stellungnahme gebeten wird. Wir werden das ein bisschen aufteilen, das machen ja andere auch und auch ich möchte das gerne. Dann wird man gucken, wann das zu Ende ist und dann gibt es tatsächlich in Magdeburg im Jahrhundertturm eine, wie ich finde, sehr nett vorbereitete Veranstaltung unserer Landes-SPD. Da möchte ich mich auf jeden Fall auch sehen lassen. Und dann, ich habe einen eigenen Wahlkreis, Wernigerode, und selbstverständlich würde ich auch die Genossinnen und Genossen dann irgendwann abends noch antreffen. Ich hoffe in guter Laune und mit Erleichterung. Und deshalb schaue ich auch, ob ich das noch schaffe.
Also jedenfalls wünschen wir dir abschließend nicht nur zum Wahltag hin einen guten Schlaf, sondern auch einen ganz zufriedenen bis glücklichen am Ende des Wahltages. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und tschüss.